Welcome to the Live Fast, Speak Last podcast with your host, Chris and Patrick.
Ja, dann herzlich willkommen zu allen Zuhörern und Zuschauern. Lift, Fast, Speak, Last, bereits die, wir haben vorher durchgezählt, 1, 2, 3, 4 Episode bereits. Ich freue mich außerordentlich, dass bereits schon zu der vierten Episode gekommen ist und dass wir offenbar den ein oder andere Zuhörer haben, den wir auch nicht vermuten wollen. Ich hoffe, das bleibt natürlich weiterhin so. Wir wollen gerade einsteigen und reden über unsere Trainingswoche. Über meine Trainingswoche gibt es nicht also wahnsinnig viel zu sagen. Ich habe ja wie letzte Woche angekündigt, dass mir ein Deload vorgenommen, sage ich einmal. Und es ist etwas ganz Spannendes passiert. Ich habe das bis jetzt ja noch nie so gemacht, dass ich wirklich einen Deload im eigentlichen Sinn gemacht habe, sondern ich habe immer gerade Trainingspause gemacht. Und ich habe mich diese Woche an deine Idee gehalten mit den 75% Intensität, 50% Volumen. Und ich muss also sagen, mir ist extrem schwer gefallen, am Dienstag ins Training zu gehen, weil ich so vom Kopf her total nicht auf Training eingestellt war. Und die ganze Woche, also ich brauche nie Überwindung für Training. Diese Woche habe ich Überwindung gebraucht. Ich habe dann am Dienstag mein Training abgespult. Am Donnerstag hatte ich einen guten Vorwand gehabt, um das Training auszulassen. Das war nicht ganz blank. Heute habe ich ein bisschen Deadlift und ein bisschen Bench gemacht. Von dem her alles völlig unspektakulär. Es hat sich, die leichten Gewichte haben sich so angefühlt, wie wenn es dreifacher wäre, komischerweise. Ja, erzähl von deiner Woche, die ist sicher viel spannender.
Zuerst mal Respekt, dass du dich so schön an den Deload gehalten hast. Ich weiß, das ist nicht einfach. Ich habe bei meinen Athleten, die haben recht Mühe zum Teil mit Deload. Extrem demotiviert, wie du gesagt hast.
Gewicht. Warum ist das so?
Ja, keine Ahnung, du gehst mit einem ganz anderen Mindset rein. Du darfst nicht richtig und gleich musst und ja.
Und es hat mich so angeschissen, dass ich gleich nicht, weißt du, auch leichte Gewichte sind gleich schwer gewesen.
Ja, aber das ist, weil du mit der falschen Einstellung dann halt reingehst. Aber das ist völlig normal. Das haben wir ja schon mal besprochen. Wenn du willst, dass das Gewicht schwer ist, dann ist es auch schwer. Das ist leider so. Ja, aber meine Trainingswoche ist eigentlich gut gewesen. Squat 2,52,5 für einen sauberen Single. Das ist gleich, oder ein bisschen schneller gewesen, glaube ich sogar, als letzte Woche 2,50 und ein bisschen tiefer auch. Und Deadlift 2,75, 5 km mehr als letzte Woche und eigentlich praktisch gleich schnell wie letzte Woche. Dafür Bench, das haben wir ja schon vermutet, weil das letzte Woche schon einigermaßen schwer war, habe ich mir eigentlich vorgenommen, diese Woche etwas zwischen 150 und 155 zu machen, wo eigentlich dann mehr eine Serie 3 wäre. Aber hat sich dann herausgestellt, dass 150 schon hoher schwer gewesen sind und haben es dann dort gecuttet. Und das war etwa ja, Serie 2 gewesen.
So im Nachhinein, also eben, Squat super, Deadlift super. Ich glaube, wir sind da, also der Progress geht super, so fast linear weiter. Mhm. Da, ich bin gespannt, was da rauskommt. Also, kommt viel raus, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt, wenn du jetzt zurückschaust, was denkst du, an was liegt es, dass bei der Bench offenbar, in der Bench, wo eigentlich ein Muskel ist oder eine Muskelregion, Gruppen ist ja eigentlich nicht das richtige Wort. Muskelgruppen gibt es in dem Sinne nicht, oder? Auch der Rücken ist nicht eine Muskelgruppe. Die haben ja nicht funktionalen Zusammenhang zum Teil. Darum ist eigentlich der korrekte Term Muskelregion, aber ich würde jetzt da nicht klug scheißen. Was ist ja eigentlich ein kleiner Pectoral, sind eigentlich keine grossen Muskeln. Die sollten eigentlich schnell regenerieren. Das ist ja also so allgemeine Verständnis. Darum wird ja meistens bis zu 4-mal Bench in der Woche gemacht. Warum hat deine Bench jetzt gelitten? Warum bist du da offenbar ermüdet, zu fest?
Wissen tue ich es nicht, warum, aber ich habe extremsten Muskelkater in der Brust und in der Schulterregion. Also wirklich extrem. Und das merkst du schon, wenn das Gewicht bei der Warm-up, wenn in der negativen Phase, wie extrem auf Zug das alles ist und wie schon fast schmerzhaft ist der Muskelkater. Und bei mir ist das, keine Ahnung, zieht sich das jetzt so seit 2 Wochen so ein bisschen her und geht irgendwie nicht weg. Und wir übertreiben jetzt ja eigentlich überhaupt nicht mit den Bands, habe ich das Gefühl. Schon viel, aber nicht übertrieben, wie es andere machen.
Eigentlich ja nicht. Und ich meine, eben meine Trainings sind von der Volumen und so auch immer sehr tief. Aber mit allen, wo ich da irgendwie in Kontakt bin, mit allen sehe ich das Gleiche, dass man eigentlich immer viel weniger Volumen braucht, als da allgemein propagiert wird. Oder bei dir haben wir jetzt 3-mal in der Woche eine Übung drin gehabt, wo die Pectorials braucht.
Ja.
Und das ist offenbar grenzwertig.
Ja, definitiv.
Und wir haben jetzt nicht jede es war jetzt nicht jeder Satz ins Muskelversagen gewesen, nämlich nicht einen einzigen eigentlich.
Nein, und wir haben ja uns auch immer an die Rear-Stops gehalten, oder? Wir haben gesagt, bei Rear 3 sogar, bei der Bench, bei den Back-Off-Sets ist fertig. Und da haben wir uns wirklich gut daran gehalten und beim Slingshot eigentlich genauso. Und Slingshot spricht ja die Brust nicht mal so extrem an, oder?
Gut, aber müsste man eigentlich meinen, du nimmst zwar mehr Gewicht, durch das ist vielleicht ähnlich, aber in der Theorie, auf dem Blatt Papier, geht das eher auf den Trizeps, ja?
Ja, genau. Und ja, keine Ahnung, der Trizeps zum Beispiel hat jetzt 0 Muskelkater. 0, der fühlt sich tiptop an, aber meine Brust, das, und ich greife ja eigentlich auch noch relativ eng.
Ja.
Das finde ich eben auch noch krass. Also ich greife eher ein bisschen Trizepslastig. Und gleich ist meine Brust dermaßen verkatert.
Es gibt ja so ein Phänomen, Mythos, Gespenst, so semi-wissenschaftliches Zeug, wo man sagt, Nervensystem überlasten. Das ist nicht, also ich bin nicht auf den neuesten, ich habe nicht die neuesten Studien angeschaut und überhaupt, ich bin nicht so ein krasser Studienfetischist. Für mich ist Wissenschaft, oder also allgemein nicht nur für mich, aber Wissenschaft ist eigentlich immer der aktuelle Kenntnisstand von der Unkenntnis, wenn man so will, oder? Wissenschaft hat ja einmal gesagt, der Erden ist flach. Das sind ja nicht irgendwelche Nasenbohrer gewesen, die das gesagt haben. Also das ist ja nicht der heilige Gral. Aber da gibt es ja verschiedene Richtungen. Und in den vergangenen Jahren hat man mal so stark so ein bisschen mit dem zentralen Nervensystem argumentiert, gerade bei Sport, wie wir machen, mit höherem Gewicht und so weiter. Ich glaube, das kann man nicht so richtig bestätigen. Oder das ist weiter so ein bisschen das Mysterium. Und was auch dagegen spricht, dass das bei dir jetzt das zentrale Nervensystem ist, ist, dass du ja tatsächlich faktisch Muskelkater in den Packs spürst.
Genau. Und es spricht ja auch dagegen, dass Squat und Deadlift extrem gut läuft.
Aber es ist ja das zentrale Nervensystem und nicht das lokale oder so, sondern das hat ja auch genau gewisse. Ich wäre auch mit Leidenschaft zu sagen. Ja, aber wir wissen nicht, aber warum, oder? Ja. Vorsichtig sein, eingehalten. Ich kann ja nicht sagen, dass Bankdrücken du das erste Mal gemacht hast, letzte Woche. Mhm. Und darum Muskelkater hast, also speziell. Ja, jetzt die Konsequenz daraus.
Ja, jetzt haben wir zusammen mal ein bisschen angeschaut, was wir da dagegen könnten machen. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir von einer Frequenz von 3-mal in der Woche auf 2-mal runtergehen. Und ein Tag davon ultra leicht ist, und zwar in der Form von Dynamic Bench, à la Westside eigentlich, mit Bands, weil wir auch eher beim Lockout Mühe haben. Also ich habe eher beim Lockout Mühe und ich habe auch bei den Leuten, die ich coache, eigentlich guten Erfolg gesehen mit Dynamic Bench und du bei dir selber auch mit Dynamic Deadlift, glaube ich, und Dynamic Squat, dass das definitiv regenerationsfördernd ist. Und ich habe das Gefühl, wenn wir am Mittwoch schwer benchen und am Sonntag Dynamic Bench machen, dass das definitiv einen positiven Einfluss haben auf meine Schwerbench am Mittwoch.
Genau, wir haben darauf geachtet, dass wir mindestens 48 Stunden zwischen dem Schweren und dem Dynamic haben und vom Dynamic zum Schweren wieder. Darum ist das auf den Sonntag gefallen.
72 Stunden, oder?
Genau, ja. Oder mindestens 48 oder besser 72. Darum ist es auf den Sonntag gefallen. Ich denke, das ist ideal in die Woche, in deine Trainingswoche eingetimt. Mhm. Jetzt vom Volumen 6 Sätze an 3 Wiederholungen.
9 Sätze an 3 Wiederholungen.
9 Sätze an 3 Wiederholungen. Gewicht im Verhältnis zum Max?
40%. Also wir haben am unteren Ende angesetzt. Also
plus?
Plus 35% Bänder.
Und zwar im Peak hinein, oder? Am höchsten Punkt?
Am schwierigsten. Am einfachsten Punkt eigentlich, nicht am schwierigsten.
Genau, wie der komplett exzentrische Position.
Ja, genau. Das gibt
insgesamt einfach ausgestreckt.
Genau. Und dann sind wir auf 75%.
Die Idee dahinter ist, dass du schnell unten wegkommst, dass es einen schnellen Lift gibt und oben, wo wir die Schwäche vermuten, dort durch die Bänder ein bisschen mehr akzentuiert wird. Das ist so, das ist Westside, gell? Die Aufteilung 40.
Also von Westside hat es aber jetzt unterschiedliche. Sie sind. Am Anfang haben sie auch bei der Dynamic Bench in Waves geschafft. Das heisst, sie haben 3 Wochen Waves gemacht. Sie haben angefangen 45, 50 und dann 55%.
Mit Plate, Gewicht?
Plate, ja. Reines Gewicht. Straight Weight. Und dann 25% Band Tension. Und das durchrotiert. Und dann alle 3 Wochen eigentlich eine andere Variation.
Und Band-Tension ist immer geblieben und einfach Plates erhöht.
Nur Plates.
Und dann nach 3 Wochen wahrscheinlich mehr oder anders Bandspannung und wieder anders Plates.
Nein, eine andere Übung.
Dann okay.
Immer, so quasi du nach 3 Wochen hast du dich daran gewöhnt und dann machst du eine andere Übung. Das ist so ein Ding von Westside. Dann machst du zum Beispiel das Gleiche mit Floor Press oder mit einer Football Bar oder mit einer Camber Bar oder mit einer Bamboo Bar. Oder du wechselst Bands mal durch Chains aus oder nimmst Bands und Chains. Es wird einfach immer in 3 Wochen Wave geschafft. Und gegen den Schluss ist der Louis Simmons von dem ein bisschen weggekommen bei der Bench, nur bei der Bench. Und er hat gesagt, da machen wir keine Waves mehr, sondern geradeaus 50% von dem Max und 25% Bänder für die ganzen 3 Wochen. Und da gibt es aber ganz andere Leute noch, die im Westside trainiert haben, die gesagt haben, lieber nimmst du ein bisschen weniger Gewicht auf die Stange und ein bisschen mehr Bänder, dass du den Speed aufrecht erhalten kannst. Weil auch der Louis selber redet davon von 0,8 Meter pro Sekunde bis sogar 1 Meter pro Sekunde, wenn sich die Reps bewegen.
Ja, das ist spannend. Ich zücke da schnell eins.
Und das ist Buch, extrem schnell.
Genau, ich zücke da gerade schnell das Buch, das ich auf dem Tisch habe, weil ich da verschiedene kenne. Das ist von Dan Austin und Brian Mann oder Mann. Die reden auch von 0,8 bis 1. Und Dan Baker, australischer Coach, der sehr viel in diesem Bereich auch geforscht hat, wissenschaftlich, australische Footballmannschaft betreut. Also, ich kenne ihn von, ich habe so einen Fernkurs gemacht, an so einer Sport-Uni, Exos nennt sich das, kennt man vielleicht. Und der sagt auch 0,8. Also die Zahlen sind schon ziemlich durchs Band für Speed, 0,8 bis 1 Meter, die ist so ziemlich anerkannt. Was sich die verschiedenen Leute unterscheidet, ist bei der Band-Tension. Dan Barker sagt 15%. Und Westside sind wir jetzt da bei 25.
25 bis 35%, je nachdem, was sie machen. Ja.
Aber du hast schon recht, 15% merkst du nicht gross.
Nein. Eben, und es soll ja auch ein bisschen sein, oder er argumentiert immer noch mit dem, dass man irgendwo dann wieder einen Schnitt von 75% von dem Max irgendwo an einem gewissen Punkt hat, oder? Und man soll ja auch oben ein bisschen durchfighten müssen. Und gleich. Ja. Gleich finde ich, ich habe schon so viel Westside gemacht, also die Dynamic Days, und es ist schockierend. Das ist nicht mehr Maximum 60 Sekunden Pause, dann machst du bam, 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 immer so weiter. Und du erholst dich extrem gut von dem, auch wenn das Gewicht oben an den Bändern schwer wird. Was ich schlimmer finde, ist beim Squat und Deadlift. Dort geht es recht auf Pusten auch, wenn du sagst, du haltest die 45 bis 60 Sekunden Pause ein für die Speedsets.
Hast du Dan Austin raten zum Beispiel für anders als für Bench, für Deadlift oder sagen wir zuerst für Squat Doubles und für Deadlift Singles? Sagt das Westside, macht das Westside auch so oder sagen
die immer Triples? Westside macht das ganz genau gleich. Triples für Bench, Doubles für Squat, Singles für Deadlift.
Spannend, weil der Dan Barker sagt immer Triples ungefähr und er begründet es so, er hat sie Messungen gemacht, sieht man relativ gut. Haben die Leute eben so Dynamic Effort Work machen lassen. Mhm. Und dann sieht man, der erste ist relativ schnell, der zweite ist meistens schneller. Dass er begründet oder probiert zu argumentieren damit, du bist halt dann mehr, wie sagt man, prepared. Mhm. Und hast da, bist einfach parader, oder? Der dritte ist meistens gleich schnell wie der zweite. Und dann kommt es von Athlet zu Athlet an. Es gibt so Athleten, die können bis maximal 7 Wiederholungen den Speed behalten. Die meisten werden aber langsamer nach dem vierten. Und darum sagt er, nach dem dritten kannst du aufhören. Und das sagt er auch so für Squat und für Deadlift. Ich persönlich mache Deadlift auch noch Singles dann und Squat Doubles. Ich habe die 60 Sekunden nie eingehalten. Würdest du das empfehlen?
Definitiv, aber mehr halt auch aus der Sicht von, um ein bisschen Work Capacity reinzubringen, um es ein bisschen schwieriger zu gestalten. Und du bist dann halt auch effektiv in 5 Minuten durch, gell? 9x3 mit Maximum 60 Sekunden Pause, das ist in 5 Minuten, du bist da durch, weg, weiter.
Ich has, du hast schon recht, es ist von der Anstrengung her nicht so eine Herausforderung. Aber für mich ist das mental eine grosse Herausforderung. Weil ich gehe mal beim Deadlift zum Beispiel, mache so ein Single. Letztes Mal sind die bis aber eine Stunde. Ich habe es nach einem schweren Squat, dann habe ich Effort Deadlift gemacht. Ich weiß nicht, ob das Schlauste ist. Ich probiere das jetzt mal so ein bisschen aus. Und habe gemerkt, ich bin viel schneller als sonst. Mhm. Vielleicht ist es wegen dem Squat davor. Ich kann es nicht sagen, vielleicht habe ich einfach einen guten Tag gehabt, aber ich kann dann können so mit bis 190 Kilo, dann bin ich dann 0,8 Meter pro Sekunde geblieben. Aber für mich ist das eine wahnsinnige Überwindung. Einmal macht man einen Lift und dann eben eine Minute, zwei, ich habe jetzt halt ein bisschen länger Pause gemacht, wieder ein paar ran und wissen, hey, ich muss jetzt gleich schnell oder schneller sein. Ich kann nicht langsamer sein. Das ist für mich eine wahnsinnige, das erschöpft mich. Also das ist wirklich eine Herausforderung. Hast du das nicht auch?
Nein, ich finde das extrem mich motiviert das, wie jetzt gerade noch mal unter und noch mal schneller als fahren. Mich motiviert das extrem.
Meinst du, wäre es möglich für nächste Woche, dass wir könnten einblenden, wie du Dynamic, wie so einen Satz aussieht, so einen Triple von deiner Bench? Ja, weil du hast mir ein Video gezeigt von einem, so einem Westside-Typ. Und immer wenn man das sieht, verschrickt man vielleicht ein bisschen im ersten Moment, weil das halt nicht so aussieht wie ein Single an einem Powerlifting-Meet.
Sondern halt Dynamic. Es sieht halt Dynamic aus.
Und das muss so sein?
Es muss so sein. Es ist halt Touch and Go. Es ist nicht, du setzt dich unten ab und dann langsam auf. Sondern du probierst die 3 Reps mit maximalem Speed durchzuziehen. Bam, bam, bam. Fertig.
Und das, wenn man das nicht kennt, sieht das aus wie ein Gewurge. Mhm. Aber das muss voll so sein. Ja, das ist so. Wäre vielleicht spannend, wenn wir das irgendwie schaffen, nächste Woche Zeit zu blenden, dass man das mal von dir sieht.
Ja, es wäre allgemein spannend, um jetzt mal schauen, wie sich das auf die Regeneration auswirkt.
Ja.
Auf Kraft allgemein, vielleicht auch auf meinen Sticking Point.
Ja, ja.
Bin extrem gespannt, ob sich etwas daran ändert, weil eben ich habe immer unheimlich gerne Westside trainiert, wo wir es da mit der ganzen Crew zusammen trainiert haben. Aber mir ist dann halt an einem Punkt zu wenig spezifisch gewesen. Ja. Aber so einzelne Elemente finde ich halt extrem spannend, wie bei der Dynamic Day.
Ja, ja, voll. Unterschied Bänder, Ketten. Mhm. Was sagst
du? Also der grösste Unterschied ist, dass du bei den Bändern nimmst du Speed mit. Das heisst, Bänder ziehen dich auch, wie so ein bisschen ab und geben dir noch einen Rebound, was du bei den Ketten nicht hast. Also wenn du Ketten drauf hast und Speed-Day würdest machen, wird es wahrscheinlich mit dem gleichen Gewicht langsamer sein als mit den Bändern. Wenn die Bänder stark genug eingestellt sind, erreichst du noch einen schnelleren Reverse und noch einen schnelleren Speed als mit Ketten allein. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das genau wissenschaftlich...
Ich weiß. Nein, man versteht das. 100%. Wenn du
schwere Bänder drauf hast, das zieht dich ab und dann wirklich bam, bam.
Ja. Ja, ich glaube auch, also das Momentum, das man überwinden muss bei Ketten, ist anders als bei Bändern.
Ja, genau.
Eigentlich ist es nämlich sonst das Gleiche. Die Belastung steigt mit dem Fortschreiten von der Bewegung, aber es fühlt sich anders an.
Also was für einen Anfänger, der noch gerne so etwas gemacht hat, empfehle ich wahrscheinlich eher Ketten als Bänder, weil am Anfang, wenn du nicht gewöhnt bist, geht es mit den Bändern auch ein bisschen auf Gelenk. Also du merkst es in den Ellbogen, im Bizeps, durch das, dass es wirklich dynamisch ist.
Ja, ja.
Wirklich, wenn du schnell sein, merkst du es am Anfang. Und Ketten sind da ein bisschen sanfter.
Ja, ja. Dann kann man noch Bänder von oben oder Bänder von unten. Also normalerweise ist ja Bänder unten anmachen und gegen den Bandwiderstand drücken. Es gibt ja auch die verrückten Leute, die Bänder oben im Rack anmachen und die Hanteln drin. Von der Belastungsamplitude, oder zumindest, du hast auch wieder im Extrem, also in der ausgestreckten Position, hast du wieder am meisten Widerstand und in der unteren am wenigsten. Hast du das auch schon ausprobiert mit Bändern oben?
Wir haben das auch mal kurz ausprobiert, aber vielleicht einmal oder so. Und ich habe es gerne nicht so cool gefunden, mit Bändern oben angemacht. Es ist halt... Eigentlich kannst du es ja machen, wenn du einen Slingshot benutzen würdest. Es ist ja eigentlich ein ähnliches Prinzip. Es hilft dir unten raus und oben wird es schwerer, oder? Und beim Squat kannst du das auch machen als Overload-Übung zum Beispiel. Dass dir unten aus dem Loch raus hilft. Aber das frage ich mich immer so ein bisschen, ist es wirklich notwendig, vor allem beim Squat, wo die meisten halt doch den Sticking Point unten und nicht oben haben.
Ja, wenn man es als Dynamic Effort Work anschaut, aber wenn man es zum Beispiel andere anschaut, Dan Barker sagt das auch, eine Methode, um sich auf ein neues Gewicht zu steigern. Sagt er, warum, oder, also eine, die er anwendet, ist, ich sage mal, wir haben einen Athleten, der squat 250 und der wird jetzt auf 260 kommen. Dann sagt er, tun den Plate Load, sagen wir, auf 240 oder auf 230 reduzieren und gib Bandspannung, dass im obersten Punkt 52 hast Bandspannung. So, fürs nächste Training, oder dass im obersten Punkt, sagen wir, 62 eben hast Bandspannung. Und dann, wenn das geht, wenn du das schaffst, 32 Plates, und total im obersten Punkt 62 Bandspannung, tun immer Bandspannung reduzieren und das Plate-Gewicht ein bisschen erhöhen. Schlussendlich hast du keine Bänder mehr dran und das Squat ist 62. So kannst du mit Bändern auch gut arbeiten, finde ich.
Kann ich mir definitiv vorstellen. Das ist so ein bisschen das ähnliche Prinzip, wie du zum Beispiel beim Deadlift, gibt es ja Leute, die sagen, ich fange auf einem hohen Block an, sagen wir mit 300 Kilo, mit 10 cm Abstand vom Boden und reduziere die Höhe vom Boden jede Woche um 2-3 cm, bis ich es irgendwann komplett vom Boden ziehe.
Ja.
Gibt's ja auch.
Schon mal ausprobiert?
Nein, noch gerne.
Ich getraue mich aber auch nicht so richtig.
Also ich könnte das ja schon nicht machen, weil ich von den Blocks schwächer bin als vom Boden.
Das ist der Ramon, ist das übrigens auch, sagt er, wenn du den Deadlift vom Ramon zum Teil anschaust, dann Pim ist, glaube ich, sogar so extrem, dass Defizit-Deadlift sehr dynamisch aussehen und dann, wenn man sagt, hey du, wenn du so das Gewicht Defizit kannst bewegen, dann solltest du ja eigentlich normale noch stärker sind. Und dann sagt er, nein, er kommt so in die bessere Position, könnte von unten Schwung aufbauen, wo er stark ist, und könnte das oben überwinden. Ist das bei dir genau das Gleiche?
Genau das Gleiche.
Krass.
Defizit-Deadlift habe ich auch immer gerne gemacht. Dann musst du ja schon so fragen, wenn du es so gerne machst.
Dann müssen wir bei unserem nächsten Thema, das wir dann besprechen, vielleicht noch auf das zurückkommen. Es geht dort um Squats mit Heels oder flachen Schuhen. Weil, eben, wir besprechen das gerade nachher, aber weil es ist auch nicht so absurd, wie das vielleicht im ersten Moment tönt, mit Squat-Schuhen deadliften. Das ist nicht nur einfach blöd, sondern es gibt Gründe, die dafür sprechen, dass man mit Squat-Schuhen deadliften soll. Wäre das für dich jetzt so ein Grund, dass du ein bisschen höher bist und vielleicht so in eine bessere Position reinkommst?
Du wirst mich niemals sehen mit Squat-Schuhen deadliften.
Hast du mal ausprobiert?
Nein, never. Würde ich nie machen. Ich sehe wieder Sinn dahinter nicht.
Ja, das Skibein ist nicht so in einer schlechten Position, wenn es dort hinten ein bisschen angehoben wird. Man ist, der Center of Gravity ist so ein bisschen weiter vorne. Es ist nicht nur verkehrt. Also es gibt, ich kann jetzt keinen nennen, aber es gibt Leute, die in Squat-Schuhen deadliften und das nicht schlecht machen.
Ich weiss wahrscheinlich, auf wer du ansprichst, aber...
Ich habe keinen im Kopf.
Du hast keinen im Kopf? Ja,
nein, ich habe keinen.
Ich will es gerne, ich will das Thema da gerne gross. Ich glaube, die Person weiß es schon, wenn sie es gehört, aber ich glaube nicht, dass
sie okay. Es aber... Nein, aber es ist nicht einfach per se verkehrt. Es gibt, wie mit allem, es gibt alles Vor- und Nachteile. Es ist halt die Frage, was überwiegt einem persönlich, aber für dich wäre das nichts?
Never.
Okay. Das tun wir mal offline, muss ich dann da noch nachhaken, in dem Fall. Ja, du, bevor wir ins Thema einsteigen, das wir nachher besprechen wollen, außer du willst noch etwas zu deiner Trainingswoche sagen?
Nein, alles gut.
Habe ich ein paar Fragen an dich, Patrick kennt die Fragen nicht. Ich habe gedacht, ich stelle dir so ein paar Fragen, da erfahrt man ein bisschen etwas über dich, ohne dass du gross etwas über dich sagst. Du musst mir einfach, ich gebe dir eine Frage und dann ist das eine oder das andere. Ich frage zum Beispiel rot oder grün und dann kannst du sagen grün. Oder so habe ich ein paar okay. Fragen an dich. Querbeet, nicht strukturiert, freie Hand. Ich würde dich fragen, du kannst so spontan wie möglich, wie du willst, da antworten. Und ich glaube, es gibt dann so ein bisschen für die Zuschauer, die dich nicht so kennen, ein bisschen ein besseres Bild über dich.
Also ich weiss wirklich, ich habe nichts von dem gewusst, wirklich. Also.
Also eben, ich habe die Frage vorher aufgeschrieben, der Patrick weiss da absolut nichts davon. Aber sie sind nicht das. Also, sie führen dich nicht aufs Glatteis. Okay. Also, fangen wir an. Reis oder Nudeln?
Reis.
Ketchup oder Mayo?
Mayo.
Kurzhandeln oder Langhandeln?
Langhandeln.
Der ist auch einfach gewesen, der nächste wird wahrscheinlich auch so klar. Sumo oder Conventional?
Conventional.
Chicken oder Beef?
Beef.
Nike oder Adidas?
Nike.
Französisch oder Englisch?
Oh mein Gott, bitte, Englisch.
Ja, du weißt, was ja, der Hintergrund war. Nein, nein, aber ist gut. Hammer oder Schraubenzieher?
Hammer.
Windows oder Mac?
Mac.
Wasserglasse oder Rahmglasse?
Rahmglasse.
Nicht Raketenfan?
Mal, ich gönne mir jeden Tag ein Wasserglasse.
Okay, was für dich?
Thunderstorm von Migros. Das sind so wie Twister.
Ja, ja. Ah, die sind super fein, ja. Ja, ja. McDonald's oder Burger King?
McDonald's all the way.
Ferrari oder Porsche?
Porsche.
Cola oder Pepsi?
Pepsi.
Coop oder Migros?
Migros.
Fußball oder Hockey?
Hockey. Okay.
Und das Letzte noch, Ski oder Snowboard?
Ski.
Wunderbar. Eben, siehst du, es war harmlos.
Das nimmt mich zu Wunder, auf was du da raus willst mit diesen Fragen.
Ja, ich finde das super spannend. Ich mache das etwa so mit Leuten. Und da, eben, das sieht man so ein bisschen, zum Beispiel die Frage, Coop oder Migros, scheint sehr trivial zu sein, zeigt aber so ein bisschen, wie man aufgewachsen ist. Oder ich meine, es gibt die Migros-Leute und es gibt die Coop-Leute. Ich finde das so interessant. Und auch andere Fragen, oder? Cookie oder Pepsi, was war deine Antwort gewesen? Es ist nämlich ganz deutlich. Aber das zeigt auch so ein bisschen, oder? Ich meine, der Mainstream trinkt wahrscheinlich Cookie. Und ich meine, jetzt mit ohne da wollen Hobbypsychologe da zu viel rein interpretieren, wenn du als Pepsi als Antwort gibst, kann man doch schon ein bisschen daraus herausfühlen. Und ich finde, das deckt sich jetzt, so wie ich dich kenne, dass du aber nicht so ein Mainstream-Typ bist.
Okay. Spannend. Was man an dem Punkt noch erwähnen muss, für alle Leute da draußen, das beste Intra-Workout-Getränk, Pepsi. Ich trinke in jedem Training 2 Pepsi. So als kleiner Fact.
Light oder das normale?
Zero, Cherry.
Okay. Also ich, das letzte Mal, als ich bei dir war, hast du das, ich habe das nicht gekannt, du hast mir das gegeben. Und leider hast du mir so eins gegeben, weil du musst mir jetzt immer eins geben, wenn ich bei dir im Training bin. Die sind wirklich gut.
Die sind der Hammer.
Wie sagst du? Ja, das sind Fakt. Ja, Interworkout, was wirst du auch, wenn wir da gerade das Thema haben? Findest du wichtig, dass man etwas Kohlenhydratiges oder etwas Isotonisches zu sich nimmt oder merkst du gar keinen Unterschied?
Also ich kann jetzt einfach aus eigener Erfahrung reden. Eine Zeit lang haben wir ja so zusammen die Thematik gehabt, sind wir voll die Verfechter gewesen von Intra-Workout-Carbs. Und also Pre- und Intra-Workout-Carbs. Und wir haben dann beide gemerkt, irgendwie läuft es nicht so im Training mit dem. Zumindest bei mir ist es so gewesen.
Oder zumindest nicht besser.
Und dann habe ich lang jetzt wieder nichts im Training gehabt. Und jetzt seit einem Zeitchen habe ich, glaube ich, langsam das Rezept herausgefunden, was bei mir am besten funktioniert. Nämlich, wenn ich direkt vor dem Training etwas esse, oder Carbs zu mir nehmen, läuft es nicht gut. Wenn ich aber, sagen wir so, eine halbe Stunde bis 45 Minuten im Training drin anfange, Carbs zu mir nehmen, tut mir das extrem gut während dem Training.
Wie viel nimmst du da in Gramm?
Ich nehme ganz klassisch Gummibärli.
Und wie viel so ungefähr? Eine Packung, 200 Gramm, so 50 Gramm?
Die saure Zunge, kennst du die?
Ja, ja. Wie viel etwa? Also weißt du? 3 bis 5. Okay.
Ganz wenig eigentlich.
Das sind etwa 50 Gramm?
Ja, Maximum, ja.
Okay. Gut, wir haben übrigens unser T-Shirt noch nicht präsentiert. Ich habe extra mein Lieblings-T-Shirt an.
Ich muss auch Swole Mountain. Das Gegenteil von CrossFit.
Für Crossfitter. Und ich habe das übrigens nicht einfach so überkommen oder gekauft, sondern ich habe Level 1 Lehrgang habe ich gemacht.
Oha, ich habe den Westside Certificate für Athletic Coach, gell?
Oh, kann man den, wie kann man den machen?
Das nicht wissen.
Wie kann man den machen?
Da kann man sich online anmelden und dann kriegst du mehrere Bücher zugeschickt über Westside und Conjugate. Dann hast du Zeit zum Lernen und dann wirst du so eine Online-Prüfung eingeladen und dann kannst du die machen.
Oh, spannend.
Die heißt Personal Training and Athletic Coaching Certificate for Westside Barbell.
Ich würde sagen, Link in Bio, oder?
Ja, genau. Ich habe das nie hergeschrieben, aber das ist etwas, was viele nicht wissen.
Gut, wir können ja den Link in Bio reinpacken oder in die YouTube-Beschreibung, auf YouTube zumindest, wenn Leute Interesse haben dann. Das ist spannend, weil ich will es anschauen.
Ist okay.
Gut, ja, kommen wir zum Thema, was mir diese Woche bei uns aufgepoppt ist, was kontrovers auch diskutiert wird, zum Teil fast emotional, wie so ein bisschen alles, komischerweise.
Oh, es geht um... Du hast immer das Gefühl, es gibt nur schwarz oder weiß bei den Leuten. Ich finde das so schlimm.
Ja, also jetzt mal, wir haben das Thema noch nicht mal gesagt, aber warum ist das, warum werden das so ganz nüchterne, emotionslose Sachen, die rein faktenbasiert sind, so emotional geführt?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, warum man immer jemanden probiert, von seiner Meinung so dermaßen zu überzeugen, dass nur das Richtige ist und alles andere ist falsch. Aber das ist sicher jetzt auch mit dieser Pandemie-Scheiße, die wir haben. Das ist genau das Gleiche. Da probiert jeder immer, es gibt nur schwarz oder weiß. Entweder ist alles richtig, was der Bundesrat sagt, oder alles falsch. Es gibt nichts dazwischen. Und bei allen anderen Themen auch im Training, das ist extrem. Kreatin ist super, Kreatin ist scheiße. Es gibt nichts dazwischen, ich weiß auch nicht. Es regt mich richtig auf.
Es ist schwierig, ja. Aber der Perse hat ja einen neuen übernommen. Er ist jetzt der 100%, oder? Schwarz oder weiß. Ja, es geht um Squatten in Squatschuhe, in Heels, also erhöht, oder in irgendwelchen flachen Schuhen. Mhm. Da streiten sich auch Geister darüber, was ist besser. Vor allem im Powerlifting sieht man den Unterschied. Gut, in keiner anderen Disziplin oder keinem anderen Sport ist Squat eine Wettkampfdisziplin. Man kann nicht sagen, ein Weightlifter macht das wettkampfmäßig, sondern er macht ja andere Lifts. Aber dort sieht man mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, haben eigentlich alle Squat-Schuhe. Ja, was sind deine Erfahrungen, was ist deine Meinung darüber, was besser ist und warum, was hat welchen Vorteil? Schieß mal los.
Also eben, was besser ist, kann man eben auch da nur sagen, es kommt darauf an. Es gibt auch nicht das besser oder schlechter. Ich kann nur sagen, was ich ausprobiert habe und die Leute, die ich coache, ausprobiert haben. Und bei mir ist es das Verhältnis, würde ich jetzt sagen, so 70-30. Nein, sagen wir 60-40. 60% in flachen Schuhen und 40% in Heels.
Übergewicht schwach, flache Schuhe, okay.
Aber das, sage ich, ist nicht jetzt rein ein Aspekt von ich finde flache unbedingt besser als erhöhte, sondern bei der erhöhten Schuhe hast du manchmal auch wieder, du musst es zuerst wieder bestellen, du musst wieder Geld in die Hand nehmen und das ist es einigen Leuten wahrscheinlich auch gerne erst wert, weil wenn das Squat gut läuft und du fängst auch zuerst mal im flachen Schuh an. Also so ist es bei uns. Wenn jemand ins Gym reinkommt und zuerst mal squattet, dann sage ich ihm zuerst mal, zieh deine Air Max ab oder was du da gerade hast, oder deine Tennisschuhe und nimm bitte einen flachen Schuh, den du daheim rumliegen lassen hast oder squat in den Socken zum Beispiel. Und dann will nicht jeder gerade noch in einen Squatschuh oder etwas investieren. Und ich tendiere dazu, Leuten einen Squatschuh zu empfehlen bei uns, die Probleme haben mit der Mobilität im Sprunggelenk. Oder die Probleme haben, die Tiefe zu erreichen, was meistens so ein bisschen zusammenhängt mit der Mobilität im Sprunggelenk oder in der Hüfte. Und denen empfehle ich einen Schuh mit Heels. Aber sonst, whatever feels best, wo du dich am besten drin fühlst, mach's. Probier es aus. Wenn du das Geld vorig hast, um einen Lifterschuh zu kaufen, schau, wie es sich anfühlt. Fühlt es sich besser an, bleib dabei. Fühlt es sich nicht besser an, bleib beim flachen Schuh. Aber für mich gibt es da wie kein klaren Gewinner, was jetzt da besser ist. Eben, außer du hast wirklich Mobilitätsschwierigkeiten, dann kannst du ganz klar sagen, mit dem Schuh mit Absatz fällt es dir einfacher zum Knie vorne schieben und ein bisschen tiefer runterkommen in einen normalen Squat als mit flachen Schuhen.
Du hast selber, wir kommen dann gerade noch auf, was überhaupt ein Squat-Schuh bewirkt, aber du hast selber, ich glaube, lange jetzt vorher wieder in flachen Schuhen squattet und hast jetzt wieder deine Squat-Schuhe vorne genommen oder umgekehrt?
Nein, ich habe früher lang in Heels
gesquattet. Ja.
Und habe jetzt wieder auf flache Schuhe gewechselt.
Ah, jetzt bist du wieder auf flache, ja.
Genau.
Aber du hast eine Änderung vorgenommen. Dein 310er-Squat ist mit was für Schuhe gewesen?
Mit Heels.
Also in dem Fall Heels, ganz klar.
300er ist aber in flachen Schuhe gewesen.
Ah, okay. Es, vielleicht einmal ein Vorteil, oder vielleicht der Hauptvorteil meiner Meinung nach, es gibt ganz viele unterschiedliche Vorteile, wo ich aber jetzt nicht mal würde, also wo man am Squat-Schuh zuweisen kann, zum Beispiel die Festigkeit vom Schuh als solches, hat nichts mit dem Heel zu tun grundsätzlich, sondern es ist einfach halt die Eigenschaft vom Squat-Schuh, die sind sehr, ja, da bist du kompakt drin und bist fest und hast noch zusätzliche Klettverschlüsse meistens, um das festzumachen, dort ist man, sitzt man gut im Schuh rein, oder? Aber um das geht es mir erst gar nicht. Es geht mal um den Absatz. Jetzt der Absatz bewirkt eigentlich, dass das Skibein so ein bisschen geführt, ein paar wenige Grad geführt ist, was dein Körperschwerpunkt, oder nicht der Körperschwerpunkt, aber ins ganze Systemschwerpunkt, du mit der Hand auf der Schulter, vor allem bei Low Bar, ein bisschen Gefühle versetzt. Weil als Low Bar Lifter musst du das ja sowieso mit dem Oberkörper ausgleichen. Sonst gehst du ja entweder hinten raus oder vorne raus. Jetzt der Squatschuh unterstützt das also so, dass du in der Theorie nicht so viel ausgleichen musst mit dem Oberkörper. Ich empfinde das als der für mich wichtigste und angenehmste Punkt, warum man sich mit Heels liftet. Da muss man aber wahnsinnig aufpassen. Wenn man so einen krassen Monolifter ist, der die Beine so fast im Spagat hat und dann die Füße entsprechend rausgedreht hat, dann wäre glaub, Heels etwas Dümmste, was man machen könnte, oder?
Ja, ich glaube auch, stellen wir das extrem unvorteilhaft vor.
Je enger dass man steht, desto mehr bringt wahrscheinlich den Squat-Schuh.
Ja, je mehr Quad-dominant wahrscheinlich Squat ist auch, oder?
Ja. Was ich auch merke, und das ist so eine subjektive Empfindung, ist, dass ich viel in dieser besseren Position bin, vom Start her, wenn ich den Squat-Schuh anhabe. Aber, ich muss da gerade das Aber hinterher schicken, seit ich am Anfang den Hip-Hinge mache, spielt das wie gar nicht mehr so eine Rolle. Weil durch den Hip-Hinge bin ich sowieso dann in der für mich jetzt absolut besten Position. Und das wäre, glaube ich, wenn ich eine flache Schuhe würde nehmen, dann wäre das überhaupt kein Problem.
Aber findest du nicht schwieriger, den Hip-Hinge zu machen mit Heels im Vergleich mit flachen Schuhen? Ich finde das mit flachen Schuhen extrem wie natürlicher zu machen als in Heels. Ich kann die Hinterkette wie ein bisschen besser ansteuern. Auch wenn die Hinterkette gerne nicht so viel zum Squat beiträgt, wenn man das Gefühl hat. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, man kann sie ein bisschen besser ansteuern.
Mir ist der Gedanke, und dort ist eben auch die Idee für das Thema entstanden, mir ist der Gedanke am Dienstag durch den Kopf, weil ich meinen Deload, ich bin zu faul gewesen, zum Squat schon anlegen. Oder weil ich sowieso keine Motivation fürs Training hatte. Ich fand, die 2 Minuten zum Squat-Schuh anlegen, schieße ich mir sowieso an. Und habe in Chucks hinein gesquattet. Und ich hatte auch das Gefühl, aber ich kann es jetzt wie nicht sagen, weil der Fuß fühlt sich angenehm viel wohler in einem Chuck als in einem Squat-Schuh. Also für mich jetzt. Ich,
ja.
Da will alles, ich habe den auch nicht richtig gebunden und so, der fliegt sowieso fast davor. Das ist wie ein kleiner Socken rundherum. Und ich hatte da effektiv das Gefühl, es ist alles viel angenehmer bis runter zum Boden. Auch, es gibt ja viele, die raten, wie sollte man den Fuß, auf was sollte man sich im Fuß konzentrieren? Oder viel macht das gar nicht, aber wenn sich jemand so mit Squat beschäftigt, wie solltest du deine Zehen und deine Füße so heben? Oder viele sagen dann einfach, du so wie krallen, oder wie und ich willst krallen. Ich sage immer, probier den Boden zu spüren mit dem Fersen, mit dem grossen Zeh und mit dem kleinen Zeh. So die 3 Punkte. Und im Squat-Schuh rein kann ich das wie gar nicht.
Nein, null.
Die Sohle ist, genau, da hast du wie keinen Kontakt zum Boden. Hingegen im Chuck rein oder in einem anderen Schuh ist das wunderbar, da spüre ich, habe ich das Gefühl, da spüre ich den Boden.
Ja, aber im Chuck habe ich auch Mühe, weil er...
Zu weich?
Nein, weil er zu eng ist. Wie soll ich das beschreiben? Der Chuck ist eher ein schmaler Schuh. Mir engt das wie ein bisschen fest ein an den Füßen.
Du hast Plattfüße einfach, ne?
Wahrscheinlich. Ich habe jetzt wirklich ein paar Lifter ausprobiert und es gibt den Reebok-Lifter da von Mark Bell damals, den er gemacht hat. Ich glaube, den gibt es gerne nicht mehr.
Okay.
Aber das ist so ein flacher Schuh, der vorne auch extra ein bisschen breiter ist.
Okay.
Der angenehmste flache Schuh zum Liften, den ich bis jetzt je hatte. Und ich bin ein bisschen... ein Gear-Whore, also wirklich, ich habe alles, was es gibt an Powerlifting-Equipment und finde es mit Abstand der angenehmste Schuh.
Ja, und mit alles meinst du auch wirklich alles?
Alles.
Ja, das ist cool. Also, wenn man irgendetwas ausprobieren oder eine Frage zu irgendwelchem Gear-Equipment hat, fragt Patrick. Ist so. Squattest du jetzt aktuell mit dem Mark Bell-Schuh einfach?
Ja, yep, auch wieder Airlift.
Was hast du noch für Schuhe ausprobiert? Also ich meine, ohne Heels?
Der klassische Converse habe ich ausprobiert. Dann Jordan Ice Schuhe. Dann,
das tönt aber nach Gummisohle, Jordan Ice. Ich kenne mich überhaupt nicht.
Es ist auch recht flach.
Okay.
Dann der Nike SB. Das ist auch so ein flacher Schuh. Dann habe ich so einen Boxerschuh gehabt. Dann habe ich den Nike Inflict gehabt. Das ist auch so ein Boxerschuh, Wrestling-Schuh. Das sind die mit den ganz, ganz dünnen Sohlen, wo wirklich extrem Kontakt hast zum Boden.
Und was hat er dann nicht
gewusst? Die klassischen Teppeli, da habe ich auch lange ausprobiert. Jetzt
okay.
Botten, aber zum Deadliften.
Was hat er an dem Wrestling-Schuh, wo es so schön weich in den Sohlen ist, ist das nicht angenehm gewesen?
Ich habe lange in dem squattet. Von 250 okay. Kilo bis 300 Kilo habe ich alles in dem gemacht. Und ich war auch
nicht lange im
To-Go-Show gewesen.
Und warum nicht mehr?
Er ist mir zu leicht und zu dünn. Also du merkst nicht, dass du einen Schuh hast.
Ja.
Ein bisschen etwas muss ich schon merken, dass ich einen Schuh habe. Und da ist eben der von Mark Bell ist so ein bisschen die perfekte Mischung. Er ist leicht, aber du merkst gleich noch, dass ein Schuh und eine Sohle dran ist.
Ja, ja, ja. Das ist jetzt die Frage, oder? Eine weitere, also wenn wir jetzt noch vom Heel, oder ich denke, Heel haben wir abgehakt, das bringt eben Scheibe in eine andere Position. Wenn du ein Ankle-Mobility-Problem hast, kann das ein bisschen unterstützen, Schwerpunkt weiter vorne. Wenn man es aber genau anschaut, für die Tiefe, du musst eigentlich ein bisschen tiefer runtergehen, mit einem Heel als ohne, oder? Ob der Winkel so ist oder ob der Skibein so ist, da ist eigentlich der Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel muss kleiner werden mit Heel als ohne. Ob man das merkt, ist eine andere Frage, aber in der Theorie, oder? Entweder so oder so, ist der Winkel zwischen Unter- und Oberschenkel kleiner und für die gleiche Tiefe. Aber weil das Skibein in einer anderen Position ist, ist es unter Umständen angenehmer. Was sagst du dazu? Eben ein Squat-Schuh ist in aller Regel Zolle. Das ist solid, oder? Das ist das Brett drin und der Schuh fest. Ist das für dich oder grundsätzlich empfindest du das als Vor- oder als Nachteil für den Squat?
Definitiv als Vorteil. Wenn man jemand ist, der auch beim Rauslaufen sind Squat-Stand recht schnell und ohne zu viel überlegen kann ich reinnehmen. Weil ich habe gemerkt, in einem Squat-Show mit einer extrem guten Sohle, die richtig schön greift, ist es extrem schwer, mit schwerem Gewicht seine Fußposition noch überhaupt einen Millimeter zu ändern. Wohingegen mit einem leichten, flachen Schuh ist es zwar einfacher, aber auf eine Art noch gefährlicher, seine Fußposition unter schwerem Gewicht noch zu ändern. Weil dort habe ich dann schon Angst, dass man jetzt dann gerade etwas abknickt, weil es dann wieder so leicht unten dran ist.
Das finde ich lustig, dass du diese Feststellung auch machst. Ich habe das Gefühl, wenn ich das Quatschuh anhabe, es ist so ein Witz, du hast 250 Kilo auf der Schulter und du hast irgendwie, ich weiß jetzt, ich sage jetzt Maximum ein Kilo am Fuß mehr oder vielleicht ein halbes. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich kann mich schwerer platzieren, die richtige Position finden mit dem Squat-Schuh, weil das, man spürt das Gewicht am Fuß unten. Mhm. Und mit eben so Jugs oder so, da kannst du den Fuß unten bewegen wie du willst. Ja.
Ja, das ist so.
Das hast du auch gemacht?
Die... Ja.
Ah, okay.
Aber ein Squat-Schuh ist jetzt zum Beispiel, wenn du ein Weightlifter dort ja vielfach auf der Squat-Plattform, auf der Deadlift-Plattform oder auf der Weightlifting-Plattform squatten. Nicht wie mehr Powerlifter. Und dort kann es unter Umständen extrem rutschig sein. Und dort ist ein Squat schon einiges angenehmer als irgendein Chuck. Weil du hast das Gefühl, je nachdem wie rutschig die Unterfläche ist, dass jetzt dann gerade einen Stepptanz heranlässt. Mit schwerem Gewicht drauf.
Da fällt mir gerade auch noch etwas ein, wo ich das erste Mal bei dir im Monolift noch an der alten Location gesquattet habe. Dort haben wir ja auch so einen Teppich unten dran gehabt. Und das war das erste Mal, als ich so auf einem Teppich gesquattet habe. Und das habe ich als extrem angenehm wahrgenommen. Durch den Squat-Schuh durch. Also ich, es kommt, glaube ich, wirklich auch noch ein bisschen darauf an, was unten dran ist.
Ja, definitiv. Ja. Eben auf der Holzplattform, die wir ja auch noch haben, auf der Weightlifting-Plattform, dort ist es extrem unangenehm, wenn du keinen Squat schon an hast.
Ja.
Du halt effektiv rutschst. Und bei diesen Squat schon merkst du, die Sohle haftet wieder auf dem Holz.
Jetzt an Wettkämpfen, an IPF oder IPF-Affiliate-Wettkämpfen, hat man da immer die Eleiko-Plattform zum Squatten?
Nein, nicht immer eine Leico-Plattform, das ist so, glaube ich, nicht vorgeschrieben, aber ein Teppich ist vorgeschrieben, meines Wissens.
Also ich finde die Leico-Plattform nicht gut, zum, vor allem Bench jetzt, aber auch Squat, ich finde der Teppich irgendwie passt mir gar nicht.
Aus welchem Grund?
Ich weiß nicht, ob ich es, weil ich es beim Deadlifter halt, beim Deadlifter rutsche ich, beim Bench rutsche ich ein bisschen oder habe nicht so Grip auf dieser Plattform. Vielleicht ist das so ein Übertrag dann im Squat, dass ich mich unsicher fühle. Das kann ich nicht sagen. Ja, weil eigentlich...
einiges besser bei der Bench, ja.
Wie?
Auf Gummimatten hättest du bei der Bench einiges besser.
Ja.
Aber wir hatten auch schon Wettkämpfe auf der Weightlifting-Plattform beim Bench und dann bist du mit den Füßen auf dem Holz, auf dem Lackierten.
Das ist auch nicht gut.
Wow, das geht gar nicht.
Nein,
das ist nicht. Nur am Umrutschen.
Das ist nichts, ja. Einfach, wahrscheinlich ist das so, ich sehe die Plattform und habe einfach keine Freude und übertrage das. Weil eigentlich auf dem Teppich squatten finde ich viel angenehmer als auf dem 0815 Gymboden. Mhm. Ja, das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Also eben, Heels gibt sicher einen Vorteil, dort Mobility und so weiter. Der Schuh fest, je nach Untergrund und je nach Lifter, wo man ist. Würdest du so wie ich aus deinem Eingangsstatement rausgenommen, würdest du per se nicht einen Squat-Schuh empfehlen, sondern wir sagen, probier es, fang mal ein bisschen an liften, nicht gerade eben im aufblasbaren Schuh und ob jetzt Squat-Schuh oder nicht, das Gewicht muss sowieso die Muskeln bewegen und nicht die Schuhe.
Genau, so gesehen ist. Bevor du da Geld gross für einen Squat-Schuh investierst, nimm einen normalen Schuh, den du daheim hast, Converse, haben so viele Leute daheim, oder irgendeinen Vans-Schuh, nimm so einen, oder Squat, meinetwegen am Anfang in den Socken. Scheißegal, hauptsächlich Squat.
Wenn wir jetzt das übertragen, wir sind immer noch beim Squat-Schuh, aber auf Benchen, würde ich jetzt zumindest sagen, bei mir bringt der Squat-Schuh beim Benchen viel mehr als beim Squatten. Also ich würde nie mehr Benchen ohne Squat-Schuh.
Spannend. Bin ich auch davon weggekommen mit dem Squat schon?
Okay. Ich bin eine Weile lang hin und her gewesen. Ich hatte mal das Gefühl gehabt, der Squat schon verleitet mich, zum meine vier Buchstaben von der Bank zu lupfen. Aber ich glaube nicht. Also ich bin wieder weggekommen. Der Vorteil, den ich in der Squat schon gesehen habe, ist ein fester. Ich fühle halt, mein Fuß ist eingepackt und mit dem Boden gut verbunden. Und der Heel bringt mein Bein in eine angenehmere Position beim Benchen.
Ja, aber es soll nicht angenehm sein auf der Bank. Du musst in einer Position sein, die wehtut. Nur so bist du unter maximaler Spannung. Chris, das wissen wir doch. Es ist schon angenehm genug, dass du überhaupt zwischen Squat und Deadlift darfst herliegen.
Sport im Liegen.
Genau.
Ja. Okay, ich tue das Spiel zurück und das umformulieren. Ich kann mehr Gewicht bewegen mit dem Squat-Schuh.
Ah, sehr gut.
Ja, das ist mein Eindruck, den ich habe. Ja. Du hast das mal gemacht und machst es jetzt aber nicht
mehr. Nope.
Findest du nicht, du kannst auch besser Grip aufbauen am Boden?
Ja, mal, da sind wir wieder bei dem Thema, dass halt eben meistens der Squat schon so extrem gute Sohle hat und einen guten Grip hat. Sepp würde ich dir jetzt noch beipflichten. Aber ich finde es einfach in der flachen Schuhe angenehmer. Ich kann mehr durch die Ferse durchdrücken, ich kann mehr den Leg Drive benutzen mit flachen Schuhen als mit Heels.
Und das, weißt du, das Bein angenehm. Ich meine, wir sind jetzt ja nicht bekannt für unsere Mobility, oder?
Gut, ich habe jetzt bei sowieso angefangen, viel weiter führen und viel weiter gegen raus. So wie du den Blaine Sumner siehst.
Also so richtig gespreizt den Bein, oder?
Ja, so
wie. Und gegen raus gestellt.
Ja, genau.
Okay.
So kommt der Arsch weniger von der Bank.
Ja, ich kann natürlich sagen, dass Druck natürlich der Arsch ist. Also du beim Bench sagst du noch dedizierter, nein, das Quad Show braucht es nicht.
Definitiv, ja.
Weil meine, also natürlich geht es immer ums Ausprobieren, aber für mich persönlich ist das Squat-Schuh fürs Bench wichtiger als fürs Squatten. Auch wenn das jetzt ein bisschen schizophren klingt.
Darum heisst er auch Bench-Schuh.
Genau. Ja. Ich habe übrigens noch einen spannenden Nachmittag gehabt. Ich bin im sogenannten Corona-Gym gewesen, beim Pascal, beim Felix und beim Shell Colito, schauen, was die so, die haben ausgemaxt, schauen, was die so machen. Der Pascal ist verletzt, hat nicht ausgemaxt, er hat Trizepsprobleme und Adduktorenprobleme, hat sich geschont. Shell Colito hat gut gesquattet, gut benched, hat 190, relativ souverän bewegt.
Krass.
Und der Felix, kennst du ihn? Fetsche, Felix?
Nein.
Sind so, ich glaube, ursprünglich 93 Kilo Lifter, aber ich glaube, momentan eher 105. Ja, starker Deadlift, so 62 plus, 265 heute sagen. Mit eben so unter 100 Kilo Körpergewicht. Sumo. Und relativ viel gequattet und auch nicht schlecht benched, ja. Ja, Sumo Conventional. Wir haben ja einen Neo-Sumo-Lifter, hast du das auch gesehen, diese Woche?
Ja, da bin ich fast ein bisschen enttäuscht, wenn er das gesehen
hat. Rising Star, würde ich da sagen.
Ich glaube, Sumo, er hat aus Versehen auf Story teilen geklickt. Das war auch aus Versehen.
Also, er hat mir dann geschickt zuerst gehabt, per WhatsApp. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, du, ich poste die Story. Also, ich poste das für dich. Und dann hat er gesagt, nein, musst du nicht, ich mache es selber. Ich glaube, wenn er es nicht gemacht hätte, hätte ich es. Nein, da nochmal. Ich habe das Thema, ich habe mit ihm noch ein Interview gemacht und mit das Thema gehabt. Da nochmal Disclaimer. Nichts gegen Sumo. Wie gesagt, bei mir würde es Sumo besser sein, würde man auch Sumo ziehen. Aber
definitiv.
Die Seitenhieb müssen da erlebt sein. Hast du nie in deiner Karriere Sumo gezogen?
Doch, sogar auch im Wettkampf habe ich Sumo gemacht.
Was ist dein bester Sumo-Lift?
235.
Ich habe angefangen mit Sumo. Und ich bin nicht ganz sicher, an einem Wettkampf habe ich mal 261 Sumo. Und jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob ich im Training dann mal 265 mit Sumo gezogen habe. Ich weiß es nicht. Ich schaue mal, ob es auf Video ist. Wenn es nicht auf Video ist, ist es nicht passiert. Aber ich glaube, ich habe 265 mit Sumo.
Während der Westside-Zeit habe ich auch etwas zwischen 250 und 260 noch Sumo gemacht.
Westside hat es ein paar Sumo-Lifter, oder?
Sehr, sehr viel. Also, das hat auch damit zu tun, dass im Equipment Sumo einfacher ist als Conventional.
Ist das so?
Ja. Du kommst viel besser zu der Stange her mit Single Ply oder Double Ply Equipment.
Okay. Ich bin da nicht ganz so, mit den Ami Profi-Lifter bin ich nicht ganz so bewandert, aber ist der Dan Green ein Westside-Typ?
Nope.
Er ist nicht Westside, was ist denn er?
Er ist Dan Green. Dan Green ist Dan Green.
Er steht Dan Green ist Dan Green. Der ist ja, für mich ist er der Inbegriff vom Sumo-Lifter irgendwie. Mhm. Also oben raus.
Ja, das war also der erste Bekannte, der wirklich Sumo gemacht hat. Dann so, sagen wir, der erste Powerlifter, der so ein bisschen Mainstream geworden ist, ist ja damals Dan Green gewesen, kann man so sagen, oder? Wo so Social Media aufgekommen ist. Und alle den Dan Green extrem abgefeiert.
Eben, darum habe ich ihn erkannt. Ich habe von ihm mir Sumo-Tutorials angeschaut.
Von Animal, ja, ja.
Stimmt, bei Animal ist er. Aber was macht denn er? Wieso meine ich, dass er Westside macht? Hat er mal? Oder bin ich einfach völlig falsch? Nein,
völlig falsch.
Was macht denn er?
Er macht Dan Green. Er hat ein eigenes Gym und ist halt eben von Animal gesponsert. Und hat viel im Animal Cage auftreten, gell, der Arnold Classic. Vielleicht hast du wegen dem das Gefühl, was er sagt.
Ja, oder schafft er auch mit Ketten und Bänder? Vielleicht kann ich es so.
Ah, ja, selbst sicher auch, ja.
Vielleicht kann ich es wegen dem. Ja, das ist mir noch einen coolen Dude gefunden. Und dann irgendwann habe ich mal irgendeinen Stoffplan von ihm gesehen, also mutmaßlich natürlich. Dann habe ich ihn nicht mehr ganz so cool gefunden. Der hat auch mit beiden Händen, also wenn das natürlich stimmt, dort zugegriffen. Aber er ist ein cooler Typ, finde ich. Ist der immer noch dran? Ich verfolge ihn eben nicht. Ist der immer noch voll dabei?
Ja, er hat sehr viele Verletzungen gehabt. Aber er ist immer noch voll dabei, ja.
Der ist ja, er sieht ja aus, wenn er 150 Kilo schwer ist, schwer, also Muskeln natürlich, aber der ist nicht einmal schwer. Was ist das, ein 105er, ein 110er, 120er?
Wir haben jetzt nicht 110er, glaube ich, 242, wenn wir ihn nicht täuschen.
Aber er ist viel aber leichter, als er aussieht. Aber er
war auch bekannt für extreme Weight Cuts. Also der hat extrem können Gewicht abnehmen vor einem Wettkampf.
Also am Wettkampf angereist, eingewogen, 109 gewesen, und wenn der Wettkampf los war, 117. So.
Ja, mehr. Der hat mehr als 10 Kilo abgenommen, so wie es mir.
Ah, ja, ernsthaft?
Ja.
Was haben denn die, für wie viele Stunden Weigh-in mit diesen Profi-Verbänden? Das ist natürlich allercoolst, oder?
Ja, logisch. Da gehst du weg vom Weigh-in, hast du zuerst mal eine Salzlösung schön intravenös rein. Und dann gehst du mal zum Chinesen, schön essen, schön salzig. Ja, nein, das ist natürlich genial, oder?
Ja, vor dem kannst du Wattekap machen und bis der Wettkampf ist, leidet Performance nicht mehr drunter.
Ja, das ist so. Ja, da schaffst du noch zum Gewicht auflegen wahrscheinlich.
was hat der Green, was hat der für Bestleistungen? Deadlift? Ich habe gemeint, er sagt nach bei 400, oder täusche ich mich da?
Ja, ziemlich nah, ja. Aber das können wir gerade schon anschauen auf Open Powerlifting. Die tolle Plattform ist ja für das da.
Oh, da gibt es ganz etwas Lustiges zu Open Powerlifting.
Erzähl, wie Sie es gefunden
haben. Ja, wir haben ja unseren STFPF-Wettkampf gehabt im Jahr. Und nachher, das ist ja im Februar gewesen, nachher ist dann ziemlich schnell Corona gekommen und es sind ja keine Wettkämpfe mehr stattgefunden. Ich müsste es jetzt nochmal prüfen, aber ich bin, glaube ich, im Jahr 2020 bin ich, glaube ich, weltweit der beste 125 Kilo testete Athlet gewesen.
Hölle, hölle, hölle.
Und halt, weil halt einfach dann keine Wettkämpfe mehr stattgefunden
haben. Geil.
Ich muss es nachher nochmal verifizieren, dass ich da nicht... Also wenn es nicht stimmt.
Ist eben geil, bei Open Powerlifting kannst du dir alles so zurecht filtern, dass du irgendwo zu den Besten gehörst.
Ja.
Also, Dan Green, seine beste Deadlift im Wettkampf ist 380 Kilo.
Ah, okay. Ja, nein, ich habe 300, 400. Ja.
Und seinen letzten Wettkampf hat er gemacht am Hybrid Meet, aber vor 2 Jahren, Hybrid Deadlift Invitational, und dann ist er als disqualified drauf. Warum?
Wie schafft man das?
Indem man rausbombt wahrscheinlich, oder indem man nicht auftaucht, wenn man verletzt ist. Nach dem Wohin, okay. Weiß es nicht.
Aber dann wäre es ein Did Not Start, oder?
Ja, genau. Das sehe ich erst jetzt. Der ist sogar mal an der USAPL Raw Nationals gestartet.
Ein testeter Wettkampf, wohlverstanden?
Ja, USAPL, das ist IPF Affiliate von den USA. 2010, Raw Nationals. Okay. 260 gesquattet. 272,5 gesquattet, also 600 LBS.
180 braucht uns noch nicht.
Okay. Benched und 3x 320 Kilo Deadlift gefehlt und somit disqualified.
Das tönt wirklich nach Netty absolut möglich.
Definitiv, ja.
Bei was für einem Körpergewicht?
100 Kilo. 99,1.
Also rein jetzt so von diesen Wert, ich würde ihm das abkaufen.
Aber das habe ich nicht gewusst, dass der mal USAPL gestartet ist.
Ja, und dann irgendwann ist er auf die böse Seite von der Macht über.
Definitiv. Und er ist übrigens dort eigentlich meistens immer er ist 2-3 Mal in der 110-Kilo-Klasse gestartet und dann ist er in der 100-Kilo-Klasse.
Okay.
Und einmal sogar in der 120-Kilo.
Das ist jetzt spannend. Also 2010, das letzte Mal offenbar USAPL. Und genau. Total 60 schnell, ich so überschlagen wäre, dass 700. Ja,
wenn die ist, wir müssen jetzt da schnell zusammenrechnen.
Komm, mit den einfach einen 310er Deadlift noch oben drauf.
72,5 plus 180. Plus, wir tun jetzt gleich den 320, weil irgendetwas.
Also machen wir 310.
Das wäre 72,5. Das wären 10 Kilo weniger total als ich kann.
Das ist so eine Gurke. Nein, und bei 100 Kilo Körpergewicht, und wie alt ist er da gewesen? Was, der ist jetzt etwas über 40, also der ist ja, auch schon 30 gewesen. Ich
hoffe, dass er irgendwie 14 war oder so.
Nein, der ist ja jetzt um etwas über 40 gewesen. 27. Hey, das tönt aber plausibel. He? Also wir haben dort ein Total von 772 ungefähr. Mhm. Und was ist sein absolut beste Total?
952,5. Raw in den Sleeves und mit Bandage 1002,5.
1002 in der Bandage. Mhm. Und wahrscheinlich Texas. Was meinst du, bei 952 ist das schon mit Texas Bar oder ohne?
Du meinst mit Deadlift Bar, definitiv.
Ja, das ist mit Deadlift Bar. Nicht. Ja, weil die 772 ist nicht mit Deadlift Bar, oder?
Nein.
Okay, Deadlift Bar, da können wir noch 30 Kilo abziehen. Hm? Dann sagen wir, er hat so etwa ein 29er ungefähr, plus minus, gegenüber 7,72. Und jetzt
147.
Kann sich jeder überlegen, wie das Plus von 147,5 Kilo zustande gekommen ist.
Nein, du
wirst
ja noch
nein, aber
nicht jetzt, von Supplement.
Nein, aber nein, natürlich. Aber man sieht so ein bisschen da, wie Potenzial liegt. Also, wenn man jetzt davon ausgeht, dann, und das kann man wahrscheinlich.
Man hat mit 14 oder so wie jeder Ami angefangen zu trainieren, oder mit 15. Ja.
Genau, und also mal 7,72 muss man sagen, stark mit da 100 Kilo, oder? Ist gut. Das ist jetzt nicht überragend, aber das ist gut. Und wahrscheinlich ist er da eben, ich behaupte jetzt mal, vielleicht ist er dort nur mit Bachblütentee unterwegs gewesen und dann nachher ein bisschen 2 Liter Bachblütentee oder, und dann irgendwie 150 Kilometer. Dann sieht man so etwa ungefähr, wo Potenzial liegt.
Ja.
Und 1002, ich habe das Gefühl gehabt, das ist viel stärker.
Ja, 1002 ist schon krass mit 100 Kilo Körpergewicht, gell?
Ja, das stimmt schon. Würden wir auch nehmen?
Ja, definitiv. Das ist schon krass. Ich meine, 1000 Kilo total, ich weiß, vor ein paar Jahren war das noch absoluter Total-Weltrekord gewesen, gell?
Ja, wir haben ja letzte Woche darüber geredet. Mir ist der Name, oh, ich wollte den Namen raussuchen, den ich letzte Woche nicht gewusst habe.
Von wem?
Ah, von dem Deutschen. Ich suche ihn nachher. Dietmar.
Wolf, nein, keine Ahnung.
Dietmar ist der Vorname. Ja, ich würde jetzt nicht da. Aber eben, der hat auch 1000 und das, also 1000 in den Nullerjahren ist das noch urkrass gewesen. Ja. So, Dan Green, Animal. Animal hat noch coole Athleten. Ja. Wer ist noch sonst bei Animal? Wo in diesen Cages dann auftritt?
Es gibt noch einen Dietmar Zint.
Den meine ich. Dietmar Zint.
Dem sein bestes Total war, also Raw 925 in Kniebandage.
Ja.
Und im Double Ply, also Multiply Equipment, nicht Single Ply, Multiply 1065.
Ja, dann war das gewesen. Also das ist mit Multiply und eben und mit welchem Körpergewicht? 140 Kilo oder so, oder?
140, genau. Hey, aber das ist nicht krass. Der hat da eingetragen, sein zweitletzter Wettkampf war im 2005.
Ja, genau.
Mit 1032 total Doubleply. Doubleply, ja? Merkt ihr das? Und dann hat er 2017...
Oh, jetzt wird es spannend.
Raw mitgemacht mit Bandagen, gleiches Körpergewicht. 925 Kilo total.
Raw.
Raw.
Und der ist.
Was ist denn da passiert?
Ja, und vor allem 2017. Der wird über 50 gewesen, da behaupte ich jetzt mal.
Alter, 40.
40? Mhm. Der Typ ist gleich alt wie ich. Etwa. Scheiße, ich bin älter. Okay, ja, er hat sich, also was ich weiß, ist ganz entspannt für die, die ihn kennen. Was ich weiß, er hat sich halt, das ist halt Amateursport gewesen, den er betrieben hat, nebenbei. Und er hat sich, glaube ich, beruflich weiterentwickelt und hat wahrscheinlich, und auch wahrscheinlich gesundheitlich ein bisschen schauen und so weiter. Er hat wahrscheinlich weiter trainiert und hat dann plötzlich, der ist ja eigentlich stärker geworden.
Ja, einiges stärker. Ich meine, wenn du denkst, wenn das wirklich, ich weiß halt nicht, wie das Equipment im 2004 war oder 2005. Aber Multiply ist halt mehrlagig. Da kannst du extrem viel rausholen. Wenn du schon bei Singleply kannst, unter Umständen neue Equipment um die 100 Kilo auf den Squat rausholen. Nimm ja, ist das bei Multiply damals sicher auch schon der Fall gewesen, die 100 Kilo.
Wir haben heute Nachmittag haben wir noch eine Diskussion gehabt, und zwar ist um Eddie Hall seine 500 respektive Haftor seine 510 Kilo Deadlift gegangen. Da, es geht gar nicht um Personen, ob man die sympathisch findet oder nicht. Ich muss sagen, ich finde die 500 Kilo oder die 510, es spielt eigentlich gar keine Rolle, welche das man nimmt, finde ich nicht so beeindruckend. 502, stimmt, 510 hat er wollen, eventuell, aber hat er nicht. Ich finde die Leistung nicht so beeindruckend. Und jetzt, ja, ich möchte das nicht schmälern oder so, aber ich würde aber deine Meinung dazu hören. Wenn man das so ein bisschen, das Gesamte, ich nehme jetzt mal nicht den Haftor. Haftor, so weiss ich ja von dir, dass du es sowieso nicht okay findest, dass er in seiner Garage geliftet hat. Aber wenn wir jetzt mal die 500 von Medi anschauen, die ja so quasi in einem offiziellen Wettkampf gewesen sind. Deadlift Bar. Gibt, ich sage, bei konservativ sage 10%.
Never.
Oder, okay, mir gibt sie wahrscheinlich 10%, aber ich laufe nur 300. Sagen wir, sie gibt am Eddie, ich sage 40 Kilo. Mhm. Akzeptierst du 40 Kilo?
Akzeptiere, ja.
Deadlift Suit gibt am Eddie 20 Kilo.
Ungefähr, ja.
Seine Schläufli gibt nochmal 20 Kilo. Mhm. Macht zusammen 80 Kilo. Mhm. Wenn wir die 80 Kilo von 500 abziehen, dann sind wir bei 420. Ich weiss, das kann man nicht so. Aber nur zum meine Argument, warum ich nicht so beeindruckt bin. 420 Kilo Deadlift, da gibt es bessere.
Aber wer kennst du, der für eine Stiffbar 420 Kilo zieht, ohne Schläufchen?
Ich weiss das nicht. Was ist an Benny Magnus? Sind seine 64 gewesen? Die sind sicher ohne Schläufchen gewesen.
Aber sicher auf einer Deadlift-Bar.
Aber ohne Anzug.
Da wäre ich mir nicht sicher.
Ich weiss es nicht. Oder hat er 64 oder 465?
Und dort ist sowieso, das wissen vielleicht viele auch nicht, vielleicht haben sie ein paar mitgekriegt, das ist sowieso ein umstrittener Deadlift gewesen, dort die 465. Das ist das mit diesen silbrigen Plates dort, oder?
Ich glaube, ja.
Ja, wo es nach einem Ding daraus gegeben hat, dass die Plates nicht das Gewicht gehabt haben, was sie angegeben haben.
Weil okay.
Der Meat Director, der es gemacht hat, sehr suspekt schon in der Vergangenheit aufgefallen sei mit Fake Weights und so Sachen. Aber da kann ich nicht bestätigen, ob das
okay. So
ist. Aber auch gut. Der Rekord ist nicht unumstritten.
Gut, nehmen wir mal Andy Bolton. Was ist am Andy Bolton sein Bester? 440, 450?
Raw.
Ja, oder von mir aus auch mit einem Suit.
Raw 437,5.
Mit Raw meinst du ohne Suit?
Ja.
Aber Deadlift Bar?
Ja.
Okay. Okay, gut. Nehmen wir jetzt mal, sagen wir, 440 ohne Suit, aber Deadlift Bar. ziehen wir ihm die gleichen 40 Kilo, wie wir am Edi abgezogen hat. Da sind wir bei einem Unterschied, sind wir aber nicht weit auseinander. Da reden wir von 400, 420 ungefähr, einfach um das so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Es ist, die 500 Kilo ist sicher, es ist aber nicht die Überleistung, so wie es vielleicht aussieht.
Ja, aber ich finde es immer noch krass, gell? 500 Kilo ist ja gleich noch ein verdammtes Gewicht, das du vom Boden ziehen musst. Auch wenn dir irgendetwas dabei hilft, ist es gleich noch, es sind verdammte 500 Kilo, gell?
Hast du die Geschichte mitbekommen, wie er gesagt hat, wie er so sein Neurotrick oder was das immer gesagt hat, mit an Kind denken und da ja. Sich massieren? Ja. Was haltest du von dem Ganzen?
Ich glaube sicher, dass er das gemacht hat.
Ja, ja. Man sieht es
auch, wie er es sich... Ein sehr guter Effekt. Aber was er definitiv recht hat, ist, du für ein absolut schweres Gewicht all out musst du mental an einen anderen Ort. Um ein Effort zu machen, das all out ist, um ein Gewicht zu schaffen, wo du vielleicht an dem Tag eigentlich nicht stark genug wärst, musst du mental an einen anderen Ort. Und ich sehe zu viele Lifter, auch bei uns in der Schweiz, im Powerlifting, das ist ja okay. Das muss auch nicht sein, dass jeder Squat wie der 3-10er absolut zu Tode gegrindet ist. Aber es gibt viele, die nicht grinden an den Wettkämpfen. Und an so ein Max hergehen, ist nicht das Gleiche, wie wenn du irgendeinen Lift nimmst, wo du eigentlich an dem Tag gerne nicht dazu fähig wärst und einfach nur aus reinem Willen schaffst.
An welchen Ort bist du denn gegangen?
Wer mich schon gesehen hat, Lift am Wettkampf oder Backstage erlebt hat, weiß, dass ich ein komplett anderer Mensch am Wettkampf bin wie im Training. Ich bin an einem komplett anderen Ort, ich habe Tränen in den Augen, ich bin völlig am Explodieren innerlich und ich bin überhaupt nicht da.
Wie bringst du dich in die Zone hinein?
Ich weiß nicht, ob man das einfach so kann sagen.
Oder was machst du, dass du in diesem Zustand bist? Ist das einfach die Atmosphäre oder gehst du bewusst dort hinein?
Ich gehe bewusst dort hinein, aber gleich ist es die Atmosphäre, die das... begünstigt, weil mir das einfach so viel bedeutet am Wettkampf, oder? Ob das das Richtige ist, das will ich mit dem überhaupt nicht da zur Debatte stellen. Weil der Niklas hat mir damals auch gesagt, als ich den 3-10-Squat gemacht habe an der SM, ist der Niklas hineingestanden, hat sich zuerst mal kaputt gerölt ab meinem Squat und nachher gesagt, schade, hast du das gemacht? Weil du hast ja gerade den ganzen Wettkampf versaut mit diesen 310-Squat. Und es stimmt ja auch, Bench und Deadlift ist dann nicht mehr so gelaufen, wie es hätte sollen, wenn die so komplett abschüsst ist. Aber gleich finde ich, fehlt einigen Lifter noch der kleine Edge.
Wieso hast du das dann nicht im Bench auch so gemacht und dich im Bench da irgendwo in deine Uncomfort-Zone reinbuxiert?
Bei der Bench habe ich noch nicht herausgefunden, wie das funktioniert.
Das
habe ich mit so vielen Leuten besprochen. Bei der Bench schaffe ich das einfach nicht. Ich schaffe es im Squat, ich schaffe es im Deadlift, bei der Bench keine Chance.
Das kommt bei dir auf den Lift drauf an. Das ist also nicht, das ist related zum Lift. Das ist, hat nicht einfach grundsätzlich, dass du dich da kannst in Berserker-Mode rein verlegen, sondern...
Ja, ich weiß immer nicht, was es ist.
Sag uns, wie du das machst. Wir wollen das auch wissen.
In allen Sportarten, die ich bis jetzt gemacht habe, bin ich immer einer gewesen, wo gut war, wenn es darauf angekommen ist. Wenn Game Time war. Dann bin ich gut gewesen. Aber ich bin auch ein bisschen der gewesen, zum Beispiel in Teamsportarten, wenn man gegen Starke, oder auch als ich Tennis gespielt habe, zum Beispiel, wenn du gegen starke Gegner spielst, dann bin ich aufblöd. Dann bin ich aus mir rausgekommen und ich habe alles gerissen. Wenn ich gegen schlechtere Gegner gespielt habe, dann habe ich angefangen Fehler zu machen, dann habe ich angefangen liederlich sein im Spiel drin. Und irgendwie, keine Ahnung, ist Bench wie meines nicht würdig.
Du wachst mit der Herausforderung.
Ja, und ich glaube, ich nehme Bench einfach zu wenig ernst.
Vielleicht sehen wir am nächsten Wettkampf da eine Änderung, weil wenn wir den Imhoff dabei haben, der da wahrscheinlich im zweiten 2-10 druckt, vielleicht motiviert dich das ein bisschen. was auch noch, du hast mir das erzählt, was auch noch im Wettkampf total spannend ist bei dir, du inhalierst da was ist das? Ammoniak in Reinform. Das inhalierst du und du sagst, du merkst das gar nicht gross dann. Und wenn man das im Training irgendwie auf der anderen Seite vom Gym Flaschen öffnet, dann musst du fast kotzen, oder?
Ja, also eben, im Gym muss ich die Flaschen noch ein bisschen öffnen vom Ammoniak. Ich brauche es eigentlich nie im Training, sehr, sehr selten. Aber wenn ich es öffne, verputzt es mich schon fast, wenn ich in der Nähe bin. Und am Wettkampf muss ich meine ganze Nase reinheben, könnte es mir noch über das Gesicht drüber leeren. Ich spüre nichts.
Ja, ja, ja. Also du bist dort wirklich irgendwo ganz anders.
Am Wettkampf bin ich völlig weg.
Hat jetzt das Konsequenzen für deinen nächsten Wettkampf, dass du dich auf das Quote nicht mehr so Maximum Effort machst und noch etwas im Tank hast, oder machst du, wirst du es genau gleich machen?
Sind wir ehrlich? Wir können da darüber so viele Theorien aufstellen, wie wir es wohl am Wettkampf werden machen mit dem Squat, um noch möglichst viel Energie im Tank zu haben für den Deadlift. Es wird eh ganz anders rauskommen. Ich kenne mich selber, ich bin zu emotional verbunden mit dem Squat.
Okay, komm, wir probieren etwas. Sagen wir, in 2 Wochen ist Wettkampf. Mhm. Hypothetisch. Mhm. So. Erzähl uns deinen Gameplan für Squat für den Wettkampf in 2 Wochen. Was wirst, wie wirst du Opener setzen und auf was wirst du abzielen? Oder willst du das gegenüber von deinen Konkurrenten nicht verraten?
Ja, das ist schon ein etwas, was ich für mich behalten wollte.
Okay.
Aber sagen wir es jetzt mal so, ich glaube, ich
kann... Machen wir es für Bench.
Zulassen an einem Wettkampf, dass jemand meinen Squat-Rekord schlägt.
Ja, das... Da der Bassi nicht so gut kann squatten, ist die Chance relativ klein, dass das in erster Zeit jemand schlägt.
Aber ich sage nochmal, wenn das würde der Fall, ich glaube, das würde ich nicht zulassen.
Fangst du an zu stoffen?
Nein. Dann würde auch der Dritte höher sein als der andere.
Okay. Du wirst so noch abfangen, ja, spannend. Das würde der Stolz nicht zulassen.
No way. Für das bin ich zu competitive.
Ja, der Bassi ist gerade ein gutes Stichwort. Er ist sowieso der, was gilt im Moment schlagen in der Schweiz. Ich habe heute gerade nochmal seine Resultate angeschaut. 8,37,5, nicht 8,40, wie ich gemeint habe. 8,37,5.
Ja, 4,5 kommt es auch nicht mehr drauf.
Das stimmt. Und er bewegt sich vor allem, wenn man ihn international vergleicht, ist er jetzt da. Also, das ist absolut auf dem Top-Level. Mhm. Er hat das mit 109 Kilo Körpergewicht oder so gemacht. Ich glaube, er könnte auch wieder 105er antreten, oder? Und dann wäre er Weltspitze.
Definitiv.
Mit diesem Wert.
Da haben wir schon mal gefragt, warum macht er das nicht? Gell?
Ja, was meinst du?
Ja. Keine Ahnung.
Also, etwas muss man sagen, er hat ja jetzt auch lange keinen Wettkampf mehr gemacht, oder? Er hat bei uns SDFPF mitgemacht. Und dort ist er ja aus einer Verletzung rausgekommen. Dort hat er noch 67, 77 total gehabt. Aber jetzt in Darmstadt hat er mitgemacht und vorher hat er lange ja nicht mehr an einem Wettkampf mitgemacht. Also er hätte auch gar nicht international antreten
können. Ja, du. Es ist ein schwieriges Thema.
Apropos Wettkampf, er findet statt im Mai. Ab welchem Zeitpunkt fangen wir mit der Wettkampfvorbereitung, also mit der spezifischen Wettkampfvorbereitung an?
Ich bin schon voll drin.
Gut, aber ja, das ganze Jahr ja. Aber irgendwann sagst du, gut, jetzt machen wir irgendwie, legen wir uns zusammen, ich weiß auch nicht, jetzt haben wir 8 Wochen noch oder so, dass man so noch so ein spezifischeren Gameplan zusammenlegt. Was machst du das normalerweise, eben 8 Wochen vorher, 12 Wochen vorher? 12 Wochen sind es ja nicht.
Ein effektiver Gameplan entsteht bei mir meistens so 5 bis 6 Wochen.
Okay. Dann, ja, das ist bald. He? Mitte Mai, glaube
ich. Mhm. Wir sind, glaube ich, jetzt etwa 9 Weeks out oder so.
Ah, ist schon. Scheiße. Ja, gut, jetzt nach dieser Woche ist vielleicht blöd zu beurteilen, aber also, ich stand heute, bin ich sowieso von überhaupt nicht parat.
Wäre aber auch falsch, wenn du stand heute parat wärst. Dann wärst du es ganz sicher in 9 Wochen nicht.
Das ist natürlich auch etwas, aber am 2.1. dort habe ich mich richtig parat gefühlt. Und jetzt bin ich weit davon weg. Also, ich fühle mich so etwa von der Leistungsniveau her wie im Oktober 2020.
Ja, aber jetzt verkaufst du ja auch ein bisschen Sport. Also ich meine, ja, das Squat, das du letzte Woche gemacht hast, ich weiß echt, ja. So gut ist dein Squat noch nie gelaufen für den Single.
Ich habe das Gefühl, mein 72er war schon schöner im Training dann.
Okay. Also ich habe den extrem gefunden.
Ja, du hast schon recht. Er war auch schneller als der 72er. Aber irgendwie, weißt du, so ein bisschen das Knie ein bisschen spüren und da könnte ich schneller sein. Und ich bin jetzt...
Ist der Powerlifting-Mentor in der Schweiz hat schon gesagt, du musst einfach den Finger rausnehmen.
Auf die Frage, hey, was nimmst du? Ich nehme den Finger raus. Der Goat, ja, hat das gesagt, genau. Ja, spannend. 9 weeks out. Oh, aber siehst du, nur schon,
dass ich glaube, das so... Ich glaube, es sind 9 oder 10 Wochen. Vielleicht
ja, aber...
sind es nur noch 2 Wochen.
Nein, das sind es nicht. Es ist 17. Mai. Stimmt das?
Gut möglich.
Ja, aber ich meine nur schon die Tatsache, dass ich nicht weiss, wie viele Wochen das sind. Das zeigt ja schon, dass ich nicht bereit bin. Sonst würde ich das auch wissen.
Ich bin voll on fire.
Einmal mehr wird enorm spannend. Ich freue mich richtig drauf. Der Ort ist bekannt, glaube ich, wo es ist, oder?
Luzern, ja.
In Luzern.
Yes,
sir. Weiss man wo in Luzern?
Ist mir zumindest noch nicht kommuniziert worden. Ist mir auch egal.
Ja gut, du musst jetzt erst deine Pflichten erfüllen, bevor du wieder Informationen bekommst.
Stimmt, Entschuldigung. Ich bin ja ermahnt worden.
Ja, hast du jetzt das ausbügelt?
Selbstverständlich, Gentleman bin
ich. Okay.
Schulden beglichen. Und jetzt wieder im Reinen mit mir selber.
Wer ist der organisierende Verein?
Ich glaube, das sind das Elemental Gym zusammen mit dem Outcast Strength, also mit Mishaya.
Also in Namen Tom Tofu und der Isaiah.
Genau.
Ja, er nennt sich auf Instagram Tom Tofu. Das ist, das darf man glaube ich schon so sagen. Auch cool, das tönt nach, also ich würde jetzt auch nicht sie unter Druck setzen, aber das behaupte ich mal, wenn der Isaiah da dabei ist, dann wird das super durchorganisiert sein.
Da habe ich null Angst, wenn der Isaiah dabei ist, dass das ein grossartiger Wettkampf wird. Null.
Er wird einfach auch streng sein. Er ist ein Strenger. Also muss sich an die Vorschriften halten. Es ist essig, was gut ist, finde ich. Mhm. Aber ja, das wird wahrscheinlich ein guter Wettkampf. Er läuft jetzt aber nicht, habe ich gehört. Weißt du, warum? In dem Fall, weil er Organisator ist oder ist er verletzt?
Ich weiß nicht, ob er selber nicht mitmacht.
Ich meinte, mir ist das zugetragen worden, dass er dann nicht mitnimmt. Ich fände es aber cool, wenn er mitmacht. Er hat schon lange
den Wettkampf mehr gemacht, glaube
ich. Eben, ich hatte recht ein bisschen Rückengeschichten gehabt.
Weiß es nicht. Ja, er war verletzt und hat auch mal zeitlang hat er mir gesagt, Motivation nicht ganz so gehabt für den Wettkampf, was ich verstehe.
Okay.
Und eben, ich weiß, wie es ist, wenn du organisierst und selber mitmachst. Es ist ein verdammter Stress. Aber
das geht doch nicht.
Ich würde es geil finden, wenn er mitmachen würde.
Ja, unbedingt. Isaiah.
Ja, er hat sich ja angemeldet für unseren Push-Pull-Wettkampf, wo ich dann wegen Covid nicht stattfinden konnte. Aber dort
habe ich mich angemeldet. Also Isaiah, wenn du das hörst, du musst mitmachen. Wobei eben, jetzt mal Spass beiseite, Organisator sein und selber mitmachen, eigentlich geht das nicht. Es leidet eigentlich beides darunter.
Ja, definitiv. Ich hatte auch das Glück, dass ich mit Jesse jemanden an meiner Seite habe, wo sich um alles kümmert, was mir durch die Lappen geht oder ausbügelt, was ich nicht richtig mache und immer für mich da ist und also eigentlich meine rechte Hand ist, oder?
Obwohl du für sie nicht Chinesisch bestellst. Macht sie alles. Also für die anderen, wo da jetzt Background-Infos nicht haben, ab letzte Woche während dem Podcast hast du irgendwie schnell, wo ich einen Monolog geführt habe, hast du dein Essen bestellt.
Das habe ich schon vorletzte Woche gemacht.
Vorletzte Woche auch. Und du hast aber vergessen, für Jesse bestellen. Und Jesse ist davon ausgegangen, dass du für sie bestellst. Und ist dann entsprechend not amused gewesen.
Ja, vor allem, weil sie das Essen geholt ist. Aber währenddem wir den Podcast gedreht haben, ist das Essen geliefert worden. Sie ist es aber geholt, hat sich riesig gefreut. Und dann ist noch eine Portion geliefert worden, nämlich für mich. Und da hat es ein bisschen Kommunikationsschwierigkeit gegeben. Ich habe gemeint, nur ich bestelle und...
Ich habe gemeint, ich habe auf dem Wetterforecast so eine Tiefdruckzone über die Zeit gesehen. Ja, man muss dann sagen, sie ist Vollblut-Italienerin, oder? Das kann man schon so sagen. Und Essen und Emotionen, das hast du überlebt, in dem Fall.
Definitiv.
Ich wollte noch da einhaken, eben Wettkämpfe organisieren und selber mitmachen. Du hast das auch gemacht, wirst du es wieder machen, selber organisieren und als Athlet einnehmen?
Es wäre gelogen, wenn ich jetzt einfach würde sagen, nein, ich möchte es im Moment nicht mehr machen. Im Moment habe ich jetzt auch keine Lust mehr, in nächster Zeit einen Wettkampf zu organisieren, weil wir haben vom Barber Club aus wir haben die OSM gemacht, 2018, wir haben 2019 die Schweizer Meisterschaft gemacht, wir haben einen Qualifikationswettkampf gemacht, 2019, und dann sonst immer überall mitgeholfen. Und im Moment möchte ich gerne keinen Wettkampf mehr organisieren. Aber wenn es wieder dazu kommt, würde ich jetzt auch gerne sagen, dann organisiere ich nur und mache nicht mit, aber wir wissen alle, wie es ist. Ich bin zu fest ein Lifter, um einfach zu sagen, ich mache dann nicht mit.
Das ist das grosse Dilemma. Wir haben im Moment im STFPF haben wir Abgänge im Vorstand, Neubesetzungen. Es sind alle für uns sehr beschäftigt. Wir haben das Wettkampfdatum haben wir zwar festgelegt, wir haben aber noch nicht die endgültige Zusage vom Ort, wo es wird stattfinden. Ich wage mich jetzt ein bisschen aufs Glatteis raus und sage, es wird garantiert ein Wettkampf mit den Juni geben, STFPF, die Schweizer Meisterschaften. Aber weil es noch nicht in Stein gemeißelt ist, ist es noch nicht kommuniziert. Es ist schwierig. Wir sind da im Hobby-Amateursport. Wir alle haben irgendeinen Job und eine Beschäftigung. Und es ist schwierig, überhaupt jemanden zu finden, der das auf sich nimmt, in frohen Arbeit so einen Wettkampf zu organisieren.
Ja.
Und dann sind wir alle Lifter, die da irgendwie halt noch im Vorstand oder weiß ich was engagiert sind. Und ja, ich glaube, es tun alle viel zu gerne Liften. Zum Glück, ja, soll ja so sein. Und das mit dem Wettkampf organisieren, das ist schwierig. Also wenn da irgendjemand sich meldet und will helfen, Wettkampf organisieren und das Gefühl hat oder nicht gewusst hat, dass man da auf Hilfe angewiesen ist, dann soll sich doch irgend über einen Kanal bei KDKS oder STFPF melden. Also Hilfe ist jederzeit willkommen. Und ich rede da nicht von finanzieller Hilfe. Also Sponsoren noch so gern, natürlich. Aber in erster Linie geht es darum, dass wir genug Leute haben, die im Vorhinein sich Gedanken machen, um das aufzubauen. Und dass wir am Wettkampf genug Leute haben, die spottet, die loaden. Da braucht es nicht nur drei, oder? Da braucht es drei Crews, die kannst du auswechseln, einmal komplett, weil du kannst nicht den ganzen Tag Platten wechseln auf dieser Stange. Das macht dich kaputt, das macht man dann müde.
Ja, extrem, ja.
Und da braucht es viel Leute.
Das Organisieren macht müde, das Judgen macht müde, das Spotten und Loaden macht müde. Das Coachen macht ja schon müde, wenn du einen Lifter oder mehrere Lifter musst coachen, betreuen. Schon das macht müde. Du bist in Gedanken ja gleich einfach immer irgendwo, oder?
Wie haben Sie eigentlich hier mit dem Schiedsrichterpool? Wie viele Schiedsrichter gibt es da in der Schweiz, die für den KDKS judgen?
Also ich glaube, jetzt die letzten paar Monate, letztes Jahr sind es noch ein bisschen wenig gewesen. Da haben wir vom Barber Club allein 4 gestellt. Und dann hat es vielleicht noch 4 andere gegeben, die noch wirklich zur Verfügung gestanden sind. Also insgesamt etwa 8 bis 10. Maximum. Maximum. Ich glaube, an der SM sind wir sogar noch weniger gewesen. Und jetzt haben aber relativ viel über den KDKS zusammen mit dem Serge von Swiss Powerlifting nochmal die Ausbildung gemacht. Und jetzt hat es wahrscheinlich etwa doppelt so viel, würde ich sagen.
Ah, schön. Ja, ich habe gesehen, gell, da in Dagmarsellen.
Recht viel
Ginger. Zum Beispiel ist da gekocht und nebendran einer, der noch auf die Finger geklopft hat und so weiter. Das ist das dort Prüfung oder Ausbildung gewesen?
Prüfung, ja.
Ja, ja, da hat es ein paar gehabt, gell, wo gemacht haben.
Aldo ist auch, ja.
Ja, stimmt. Stimmt. Mit seiner Outcast-Jacke.
Ja,
stimmt,
genau. Ja.
Ja, okay.
Mario und nochmal ein paar andere.
Ja, ja. Ja. Ah, eben, dann sind wir aber gut aufgestellt. Ich meine, man muss es auch. Es ist noch schwierig, jemanden zu finden, der das gerne macht, oder?
Ja, vor allem, du hast jetzt zum Beispiel auch den Niklas, der ja auch ein sehr guter Judge ist. Aber gleichzeitig ist er jetzt noch Präsident vom KDKS und gleichzeitig hat er auch noch mitgeholfen mit Organisieren. Dann kann er kann nicht alles machen. Oder? Und dann fehlen dir dort dann auch wieder Leute.
Und einen Wettkampf sollte er wieder mal mitmachen. Hey.
Ja, definitiv.
Na, jetzt, ich glaube, er hat noch ein bisschen Quadrizeps-Abriss gehabt. Gell? Und das ist ja. Er kann ja wieder.
Er liftet, oder?
Er hat wieder mal 300 gezogen.
Ja, eben, das kommt schon.
Vor dem Marathon. Nach einem Marathon gerannt.
Ja, genau. Oh, Mann.
Ja! Ich würde sagen, wir sind so am Ende von unserem Podcast, außer dir brennt noch etwas unter den Nägeln.
Nein, ich glaube, das sparen wir uns für die nächste Folge auf.
Genau.
Für die, die es nicht wissen, wir sind immer etwa 5 Folgen voraus. Also die Folge, die wir jetzt hier besprechen, wird wahrscheinlich erst etwa in 6 bis 8 Wochen ausgestrahlt. Darum ja.
Genau, weil heute ist der...
Wir haben hier noch 2020.
Genau, darum, wir haben dort vorher kurz vorgerechnet, dass es 9 Wochen alt ist, weil wir das Ausstrahlungsdatum schon gewusst haben. Nein, wunderbar. Hey, danke vielmals für einmal mehr, diese Episode.
Danke und dir, Chris.
Gern. Ich hoffe, gibt es heute wieder Chinesisch?
Definitiv, es ist bestellt. Kommt etwa in 15 Minuten.
Für Jessie, ja?
Das mal auch für Sie.
Alles richtig gemacht.
Yes, sir.
Wunderbar. In diesem Fall einen guten Appetit.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Tschüss.